Ladies and gentlemen, life on tape from Germany, the one and only Box Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast, Ausgabe 294. Es ist der 9.5.2021 und heute mit dabei die Samira.
Hallo.
Und der Robert.
Hallo.
Ja, hinter uns liegt ein ereignisreiches Wochenende. Und da wir ja wie immer mit dem Rückblick anfangen, tun wir das auch dieses Mal.
Der Box Podcast Rückblick aufs vergangene Wochenende.
Und da gab es eine Card in Russland am Freitag, auf die wir nur kurz eingehen werden. Vielleicht erwähnenswert zum Zeitpunkt der Aufnahme, also am heutigen Sonntag, stehen immer noch keine Ergebnisse bei Boxrec drin. Aber dennoch hat Samira den Kampf gesehen. Wie hat er dir gefallen?
Ja, also Liam Smith und Magomed Kurbanov war auf jeden Fall ein interessanter Kampf, gerade die letzten Runden. Es ging um den vakanten WBO International Titel im Superweltergewicht. Es wurde in Russland geboxt, also in der neuen Heimatstadt quasi von Magomed Kurbanov. Er ist eigentlich auch aus Dagestan, in Dagestan geboren. Da hatten wir auch schon einige Kämpfer. Und der Kampf ging über 12 Runden. Am Anfang ging es gleich ein bisschen kontrovers los, weil eigentlich Magomed Kurbanov ganz gut mit seinem Jab begonnen hatte und so. Man dachte, die Runde beginnt ja ganz gut, die wird er vielleicht auch kriegen. Aber dann ist er halt offensichtlich, weil er auch falsch stand oder größtenteils, weil er falsch stand, hat Liam Smith halt einen Knockdown erreicht. Er hat ihn halt getroffen, er stand nicht richtig, ist gleich wieder aufgestanden, hat dann auch gelächelt. Also er war nicht wirklich hurt. Der Ringrichter hat gesagt, dass das erste ausgerutscht ist, hat es so angezeigt, also wurde der nicht offiziell gezählt. Für mich war das halt trotzdem auch ein Treffer, weil ohne den Treffer wäre er halt auch nicht umgefallen, weil er einfach falsch stand. Deswegen habe ich das halt für mich trotzdem als 10-8 Runde gezählt, weil das halt auf jeden Fall auch die Schlagwirkung war, die ihm aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Deswegen, ja, das war das halt eine klare Runde für Liam Smith, der ja eigentlich immer so ein bisschen langsam in den Kampf kommt, langsamer Starter ist, hat man auch die nächsten Runden gemerkt. Also so zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste hat er bei mir alle verloren, weil Kurbanov dann doch der aktive Mann war, viel mehr gearbeitet hat. Er lebt halt auch mehr von seinen Reflexen, hat keine wirkliche Doppeldeckung, lebt von dieser Shoulder Roll von Mayweather so viel, was manchmal auch ein bisschen gefährlich sein kann. Aber er hat sich da schon besser bewegt, war besser auf den Beinen, hat einfach härtere Hände gesetzt und war der aktivere Mann. Die fünfte Runde war vielleicht ein bisschen eng, kann man sagen. So. Da haben vielleicht manche Leute die Runde auf Smith gegeben. Und in der sechsten Runde war Liam Smith dann nochmal hurt von einem harten Treffer, vom rechten Haken ans Kinn. Also es war dann auch eine sehr klare Runde. Ansonsten, die zweite Hälfte wurde Liam Smith dann besser, wie es zu erwarten war. Dann hat er sich bei mir zum Beispiel die siebte, die neunte Runde, die elfte und zwölfte gesichert, wobei die elfte bei mir ein Unentschieden war. Das war so eng, da ging es halt richtig los. Die letzten beiden Runden waren, also wer den Kampf die besten Runden sehen will, muss sich die letzten Runden angucken. Da war es richtig so Fuß an Fuß, Schlagabtausch, richtige Action. Ich konnte mich die elfte Runde nicht entscheiden, weil da der bessere Mann war. Da waren beide für mich auf gleich gut, haben richtig abgefeuert. Letzte Runde, Liam Smith war einfach die letzte Hälfte ein bisschen frischer. Deswegen habe ich ihm dann auch die letzte Runde gegeben, weil er da dann doch ein bisschen dominanter aussah. Kurbanov war ein bisschen müde, der ist auch noch nicht so oft über die Runden gegangen. Deswegen hat er da ein bisschen nachgelassen. Aber auf meiner Scorecard habe ich dann im Endeffekt 115-113 für Kurbanov gepunktet und liegt da ja auch ähnlich wie die Punktrichter. Einer hat 117-112 für Kurbanov und zwei Leute haben auch 115-113 gepunktet für Kurbanov. Von daher war das dann schon für mich ein nachvollziehbares Urteil und er war der leicht bessere Mann und ja, war aber ein geiler Kampf. Also die letzten beiden Runden kann ich empfehlen, wer Action sehen will. Und ja, war auf jeden Fall auf Augenhöhe und hat Spaß gemacht.
Dann kommen wir ja zum vielleicht mit größten Kampf in diesem Jahr. Saul Alvarez traf auf Billy Joe Saunders im Stadion der Dallas Cowboys, was jetzt AT&T-Stadion heißt. Und ja, also es war erstmal schon wieder schön zu sehen, irgendwie das ein Boxkampf mit Zuschauern, mit Emotionen. Das hatte schon Charme. Also das, man weiß schon, was man irgendwie vermisst hat so. Ich weiß nicht, ging es euch ähnlich, was ihr, fehlte euch das jetzt so, das letzte Jahr? Weil das war ja schon mal wieder sehr eindrucksvoll, was die Zuschauer
Ja,
angingen.
auf jeden Fall. Das war richtig irgendwie natürlich auch ein bisschen verwunderlich zu sehen, weil man denkt, oh, in Deutschland könnte das jetzt gar nicht so stattfinden oder wäre gar nicht erlaubt so. Aber das war irgendwie schön, dass man dachte, oh, jetzt wird es langsam wieder normal und so viele Leute so beim Boxen feiern irgendwie diesen Sport und sind dabei, genießen die Show. Das war ja wie so ein mexikanisches Volksfest, so ein bisschen. Also hat mir schon sehr gut gefallen.
Ja, hat auf jeden Fall schon mal wieder deutlich mehr hergemacht, als wenn man immer so, ja, vor schwarzen Wänden oder leeren Ringen kämpft. Das war schon mal sehr angenehm, das zu sehen. Ja gut, zum Kampf als solches selber. Es war ein relativ ähnlich, also relativ ähnliches Bild, die ganzen 7 Runden über, fand ich. Also Saunders stellte Alvarez sicherlich schon vor kleinere Probleme, sagen wir so. Er war relativ aktiv, kam auch hier und da mal solide durch, schlug, glaube ich, gefühlt auch insgesamt schon häufiger als Alvarez, aber natürlich nicht mit so einer, ja, brachialen Genauigkeit und brachialen Härte, wie Alvarez so an den Tag legte. Von den Scores bin ich ein bisschen unentschlossen. Das ist ja auch, je nachdem, wie man es so wertet. Die klaren Treffer lagen sicherlich bei Alvarez, die mehr an Hände bei Saunders. Ich sehe bis zur Aufgabe dann in der 8. Runde, in der Rundenpause, schon Alvarez vorne. Die eine oder andere Runde war sicherlich eng, weil je nachdem, was man da so favorisiert beim Scoring, ob man die Aktivität oder die härteren Hände mehr wertet. Aber ich denke, alle neutralen Beobachter hatten Alvarez vorne. Ob es jetzt mit einer, zwei, drei, vier oder 5 Runden war, sei es drum so, ne? Aber er hat auf jeden Fall, ja, eine imposante Leistung gezeigt gegen Saunders, wie ich fand. Gerade diese Klarheit der Hände, das war halt Wahnsinn, wie hart er ihn abgekontert hat. Aber Saunders hat ihn schon ordentlich gefordert. Er hat war auf jeden Fall ein würdiger Gegner. Das Ende, ja, ein bisschen ärgerlich, ne? Also es ist ja wohl so, dass der wahrscheinlich stand der, also stand jetzt, wenn wir aufnehmen, wir wissen es noch nicht so genau, aber es scheint wohl so zu sein, dass er die Augenhöhle wohl gebrochen hat, weil das sah auch so ein bisschen unrund aus und direkt unterm Auge. Also das ist nicht so. Im ersten Moment dachte ich so, von der Größe des Cuts, das hätte man vielleicht schon noch weiterlaufen lassen können, aber wenn da natürlich was gebrochen ist, dann hat es relativ wenig Sinn, da weiterzumachen, und bevor man da irgendwie ein Augenlicht riskiert, dann muss man das abbrechen zwingend. Das ist dann schon vollkommen okay. Insgesamt äußerst, ja, souveräne Leistung von Alvarez, weil das Ding kam ja nicht irgendwie, ist ja nicht vom Himmel gefallen, der Bruch, sondern der ist ja durch eine Hand von Alvarez ausgelöst worden. Und von daher ist der klare Sieger durch Aufgabe, ja, oder TKO oder vorzeitige klare Sieger Saul Alvarez. Und da kann man nur zu gratulieren. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass der Bruch dann nicht gekommen wäre, dass es natürlich über oder der Kampf noch weitergegangen wäre. Wenn er noch weitergelaufen wäre, würde ich so in meiner Fantasie sagen, dass ich auch denke, dass Alvarez das Ding vielleicht hinten raus vorzeitig gewonnen hätte oder zumindest dann über die Punkte gewonnen hätte. Weil ich weiß nicht, ob Saunders ja doch das hohe Tempo so hätte gehen können über 12 Runden. Das wäre noch vielleicht interessant, wie das sich so entwickelt hätte. Aber dass Saunders da irgendwelche größeren Siegchancen noch gehabt hätte, sehe ich nicht so, weil er ist einfach kein Killer. Er hat nicht die Punching Power. Alvarez hatte auch nicht keinerlei Ermüdungsanzeichen oder so. Also es ist relativ unwahrscheinlich, dass Saunders das auch ohne Bruch hätte gewinnen können. Vielleicht wäre die Runden gekommen und hätte dann, weiß was ich, 116, 112 gewonnen oder so. Oder verloren in dem Fall des Saunders, aber ja, sei es drum. Ich brauche auch nicht zwingend noch einen Rückkampf. Ich hoffe nur, dass es Billy Joe Saunders gut geht und sein Augenlicht auch noch so da ist. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht. Ärgert euch das Ende sehr oder war es für euch so klar?
Etwas ärgert es mich schon, weil, wenn du mal auf die Scorecards auch so von Carl Froch geguckt hast, der zum Beispiel Der ja Alvarez vorne hatte, während, ich weiß jetzt den Vornamen nicht, aber der eine Kommentator Mannix hatte ja Saunders vorne gehabt. Ich fand auch, also ich fand es relativ ausgeglichen, ja. Du hast recht, die Powerpunches lagen bei Alvarez, oder die besseren Treffer vor allem lagen bei Alvarez. Bei Saunders war die Aktivität da. Ich fand es eigentlich so. Erste Runde fand ich, war Saunders so besser, war durch die Aktivität. Da brauchte erstmal Alvarez ein bisschen Zeit, um ihn auszugucken. Ab da hat eigentlich Alvarez übernommen. Aber so ab Runde 5, 6, da kam nochmal Saunders so ein bisschen wieder. Von daher, ich fand, das schaukelte sich so ein bisschen. Klar, war alles sehr eng, kann man so oder so geben. Also, wie du ja auch schon eben gesagt hast, man kann Alvarez 5 Runden vorne haben, man kann ihn eine Runde vorne haben. Man kann es aber auch relativ ausgeglichen haben, weil es auf. Also ich fand es jedenfalls sehr
Ja.
ausgeglichen. Aufgrund, was bewertet man halt stärker? Die 8. Runde fand ich auch nochmal wirklich gut, auch Action geladen. Und wenn du dir dann auch nochmal in der Zeitlupe diesen rechten Aufwärtshaken von Alvarez anguckst, wie der den da getroffen hat, dass der überhaupt stehen geblieben ist, ist ja schon überhaupt der Wahnsinn gewesen.
Ich glaube, das war ziemlich ideal, so am Punkt, wo du am meisten auch Körpergewicht im Schlag drin hast. Das war schon, hat das schon extrem gut gemacht.
Ja, also du merkst wirklich, also Alvarez ist ja mittlerweile wirklich so eine Boxmaschine geworden. So die ganzen Bewegungen, ja, der wirkt manchmal ein bisschen, ich finde ihn jetzt ein bisschen lahm auf den Beinen, aber also diese Bewegungsabläufe, wie der einen Haken schlägt, wie der die ein oder andere Kombination hat, mal eine Maid-Bewegung, das sieht so richtig gut choreografiert aus, dass das fließend bei dem halt kommt. So, jetzt ist das vonnöten, jetzt mache ich das. Das ist schon wirklich beeindruckend und, ich denke schon auch, dass du, was du auch schon gesagt hast, ja, um den Anglizismus Pace zu bedienen, den Saunders da gegangen ist, hinten raus glaube ich auch nicht, dass das noch so hätte aufrechterhalten werden können. Und was ich bis jetzt so gelesen habe, ich nehme ja gerade, Stand jetzt ist 13:46 Uhr auf, also da scheint wirklich wohl was gebrochen zu sein, was ich gelesen habe. Aber von daher bin ich auch bei dir vollkommen richtig, dass dann die gesagt haben, komm, muss abgebrochen werden.
Ja, weil es sah auch so ein bisschen eingedrückt aus. Und ich meine, wenn der Arzt sich das anguckt, der fasst da dran und merkt, das ist nur noch so Wackelpudding, wo eine Augenhöhle sein sollte, dann muss man das abbrechen. Ne? Dann gibt es da keine Diskussion, finde
Ja, du
ich.
hast ja vor
Also.
allem gemerkt, wie instantmäßig das ja zugeschwollen ist. Der ist ja in die 8. Runde noch mit einem offenen Auge reingegangen und zum Ende hin war das ja, da konntest du ja fast schon zugucken, wie es dick wurde.
Ja, und auch wie er sich gab, so nach dem Kampf, fand ich so. Von der Bewegung, vom Augenzwinkern und so, das sah nicht so aus wie jemand, der kämpfen sollte. Ne, und das ist schon, und ja.
Ich kann ja
Und
noch mal
ja.
aus meiner Sicht zusammenfassen, weil ich habe es, ja, ich gehe eher so in Roberts Richtung. Also erstmal müssen wir noch sagen, es ging um den WBC-Titel, um den WBA-Titel, um den WBO-Titel, ein Supermittelgewicht von Canelo. Ja, also ich bin ja nicht dafür bekannt, dass ich riesen Fangirl von Billie Joe Saunders bin, deswegen wollte ich das noch mal, bevor ich hier meine Analyse abgebe, noch mal gesagt haben. Also ich war schon sehr erstaunt von diesem Kampf. Also für mich war das ehrlich gesagt nicht so eine klare Leistung von Canelo. Ich war da ziemlich erstaunt von Saunders, weil für mich er eigentlich die ersten Runden gewonnen hat, zumindest Runde 1 bis 3 und ziemlich gut aussah in der ersten Kampfeshälfte, weil für mich Canelo einfach am Anfang gar nichts gemacht hat. Also er ist halt hinterhergestappt und Billy Joe Saunders war viel beweglicher, hat mit seinem Jab gearbeitet, hat halt probiert, einfach Kombinationen anzubringen. Natürlich immer ein bisschen so respektvoll, mit Respekt. Er hatte keine Angst, aber er hat Respekt gezeigt vor der Power natürlich von Canelo, aber er hat mir einfach zu wenig gemacht. Also wenn er halt so 2, 3 Power-Punches so in 3 Minuten abfeuert, dann kann ich ihm halt die Runde nicht geben. Das war mir einfach zu wenig Arbeit so. Auch so in Runde 2, da täuscht er dann nur so die Aktion erstmal nur an. Dafür kriegt man halt dann auch bei mir keine Runde so, einfach um zu gucken, wie der Gegner reagiert. Das war halt erstmal so von Canelo natürlich dieses Auslesen des Gegners und Billy Joe Saunders tanzt in der Zeit halt durch den Ring und sieht halt wie der dominante Boxer so aus, weil er einfach aktiver ist für mich. Er hat auch sehr gute Reflexe gezeigt. Dann die erste Runde, die Canelo bei mir hat, ist die Runde 4, weil er da ein bisschen besser dann reinkam, auch aktiver war. Also man hat schon gemerkt, natürlich am Anfang, er nimmt sich mit Absicht zurück, weil er den Gegner ausliest, nicht weil er das muss, sondern weil das einfach seine Art ist und sein Kampfstil so. Aber ja, dann die 5. hat er bei mir wieder verloren, die hatte wieder Saunders, die 6. habe ich Canelo und dann bis zum Ende. Bei mir kam eigentlich Canelo eher so ab der sechsten wirklich in den Kampf rein. Und da hat er dann auch wirklich dominiert. Und da hat man dann auch gesehen, dass Joe Saunders dann wirklich größeren Respekt dann auch vor der Power hatte und dann auch wenig dann er wenig dagegen machen konnte. Und er hat ja eigentlich sehr wenige Power-Punches abgefeuert. Das war ja klar, dass das eher auf Canellos Seite war. Aber er hat eigentlich am Anfang auf jeden Fall sehr gut gekämpft. Und am Ende hat man einfach gemerkt, so, er hat echt, also es hat ihn ein bisschen gezeichnet und das hat man ja dann auch in seinem Auge gesehen. Und bevor der Abbruch dann nach der achten Runde in der Pause zur neunten kam, hat er halt in der achten Runde auch ziemlich kassiert. Also da hat er, glaube ich, auch schon gemerkt, ja, langsam dreht der Kampf und es wird für mich jetzt sehr schwer, da vielleicht noch viel rauszuholen. Und deswegen war das vielleicht auch nicht so überraschend, dass er hat ja den Kampf aufgegeben. Also ich meine, das hat ja auch, glaube ich, kein Arzt gemacht, sondern er wurde ja gefragt und ich glaube, er hat dann seinen Kopf geschüttelt und gesagt, er will nicht boxen. So, von daher hat er selbst halt gemerkt, dass irgendwas da nicht mehr richtig ist. Es soll ein gebrochener Augenhöhlenknochen sein. Das kann man ja dann auch verstehen, das fühlt man ja dann auch. Ich meine, wenn du nichts mehr siehst oder denkst, es wird noch schlimmer, das kann man jetzt, ja, kann man ihm jetzt auch nicht zum Vorwurf machen. Natürlich, es gibt Leute, die boxen halt mit einem gebrochenen Kiefer weiter und es gibt Leute, die boxen so auch nur noch mit einem Auge weiter. Aber das muss halt jeder so für sich entscheiden und da will ich auch keinen kritisieren, wer da seine Gesundheit irgendwie in den Vordergrund stellt. Es ist natürlich immer die klügere Wahl, aber wie man bei mir gemerkt hat, ich habe den Kampf am Ende sowas von eng gescored, also unentschieden 76-76, deswegen kann ich dieses Scoring auch nicht nachvollziehen, aber es ist ja klar, es war Canellos Home so, die Punktrichter haben bis zur achten Runde 78-74 zweimal und 77-75 für Canelo gepunktet, also es ist klar, jede enge Runde und auch jede nicht enge Runde, jede Runde geht halt an Canelo, war ja keine Überraschung, aber für mich war das ziemlich eng und der TKO für Canelo ist natürlich dann klar in der achten Runde. Aber bis dahin war das halt echt, muss man Respekt an Saunders. Er hat sich wirklich gut präsentiert, auch wenn ich denke, dass es auch vorzeitig hätte enden können, noch auch jetzt ohne die Verletzung, dass Canelo jetzt gerade da begonnen hat zu kommen und er hätte ihn bestimmt vorzeitig gestoppt, weil er hatte schon so Momente in der Ecke, wo er so viel kassiert hat, da dachte man wirklich, jetzt ist gleich vorbei oder dass er das noch genommen hat. Also er hat halt gemerkt auch, dass das nicht mehr so in seine Richtung lief und ich glaube, da ist ihm die Entscheidung auch leichter gefallen, sagen wir mal so, den Kampf dann aufzugeben.
Ja, mit dem Scoring, ja, hast du durchaus recht, dass man das eng haben kann, das kann ich auch nachvollziehen, weil die Runden ist halt immer was, aber ich neige persönlich dazu auch, für mich zum Beispiel so Ringdominanz extrem wichtig, Aktivität wichtig. Und es gibt ja keine wirklichen klare Vor. Das sind halt so ein paar Kriterien, die man scoret, ne? Und, aber, ja, also, ich meine, es gibt viele Fanboys von Canelo. Die Vorstellung war auch gut. Das Ding ist halt, je nachdem, wie stark man Joe Saunders sah, ich würde Canelo so loben, weil ich würde Joe Saunders als ja einer der stärksten möglichen Herausforderer so ansehe. Und deswegen, ja, kann man ihn eigentlich nur loben, so für die Vorstellung. Aber das ist halt jetzt nicht, wie in seinem letzten Kampf auf den Yildirim gewesen. Ne? Sondern
das ist ja, das war jetzt einer der stärksten Gegner seit langem.
Ja, 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 aber das hat man auch gesehen halt. Ne? Also ich meine, wenn es mal Punkten ausgegangen wäre, wäre das schon, klar, es wäre immer jede enge Runde hätte Canelo bekommen, aber es war schon trotzdem eng so. Und das ist halt, klar, die zweite Hälfte, die eigentlich auch Canelo gehört, die haben wir jetzt nicht bis zum Ende gesehen. Aber ich meine nur, also es ist vielleicht auch nicht immer, also wenn der jetzt gegen jemanden boxen würde, der die Skills von Saunders hat und dann noch Power hat, da würde Canelo dann vielleicht doch mal irgendwann schlecht aussehen. Ja. Also man sieht halt, was ihm Probleme so bereiten könnte und der nächste Gegner soll ja auch Caleb Plant sein und ich würde den auch ähnlich einschätzen, den haben wir ja alle gegen Feigenbutz gesehen. Er hat ja auch eher so einen Stil, der in die Richtung von Saunders geht. Also jetzt keine Kopie, aber sehr leichtfüßig, beweglich. Ne? Der arbeitet dann auch mehr, aber halt weniger Power. Also es könnte schon so ein bisschen so ein ähnlicher Kampf werden. Also könnte ähnliche Schwierigkeiten dann in den ersten Runden so haben. Ja.
Wobei ich Plant noch etwas schwächer einschätzen würde als Saunders. Oder? Das ist, weiß man nicht, ne? Aber so vom Gefühl her finde ich ihn auch nicht besonders und jetzt auch nicht besonders spannend als Gegner für Alvarez. Muss ich leider hart sagen. Aber, je nachdem, wo er sich so orientiert, so Gewichtsklassen technisch. Ne? Vom Boxerischen wäre natürlich irgendwie Spence und Crawford sicherlich So, das Ding, was interessant wäre, ist halt die Frage, wo er sich so orientiert körperlich. Ne? Also ich meine jetzt gegen Saunders, er sah körperlich auch schon sehr unterlegen aus, fand ich. Also Saunders kam, also im Vergleich zu Alvarez wiegte doch schon sehr breit und physisch doch einiges überlegen. Also ich denke schon, dass er noch weiter unten kämpfen könnte. Ist halt die Frage, was er macht. So, ne? Ich meine, im Light Heavyweight gäbe es auch noch übelst interessante Aufgaben. Das ist nur die Frage, ob man die Jungs da alle wieder runterdrückt vom Gewichtslimit her. Was ja auch wieder, boah, was ich persönlich ja hasse, ne? Also man nennt sich dann irgendwie Halbschwergewichtsweltmeister, ohne im Halbschwergewicht geboxt zu haben. Das ist immer so. Das schmälert den Sieg nahezu unendlich. Und jetzt gab es ja anscheinend keine Gewichtslimitation. Ich habe zumindest nichts davon gelesen oder finden können.
Nee, aber es gab was wegen dem Ring. Das haben sie ja gesagt, dass es das
Ja.
irgendwie da Streitereien gab, dass Canelo halt einen kleineren Ring wollte als Billy Joe Saunders. Das ist ja klar, weil der sich mehr bewegt so auf den Beinen, dass die dann irgendwie ein bisschen Stress gemacht haben, weil der Ring dann doch kleiner war als anscheinend vorher abgesprochen, was ich auch verstehen kann. Das ist natürlich dann auch so kleine Tricksereien, ne? So, also
Ja.
natürlich kommt ein kleiner Ring so ein Powerpuncher immer entgegen und dem anderen halt nicht.
Deutlich. Das ist ein
Also.
Riesenunterschied. Deswegen braucht er auch so Leute, die gut auf den Füßen sind, die brauchen immer große Ringe oder große Boxringe, die halt generell gute Beinarbeit haben und so, die mögen das einfach in großen Ringen zu kämpfen. Während so kleine Brawler oder so, die kleiner, desto besser, am besten nur ein Quadratmeter oder so.
Ja,
Und
so
weicher
und
Boden,
so.
und weicher Boden.
So einsinkst am besten, ja. Nee, aber ich kann es verstehen. Klar, Caleb Plant, der hat jetzt noch nicht wirklich viele große Namen geboxt, deswegen muss man ihn schon auch schlechter einschätzen als jetzt ein Saunders, aber er ist halt auch ungeschlagen und ich glaube, es geht einfach darum, dass Canelo, die haben es ja auch gesagt, er will die Titel vereinigen im Supermittelgewicht. Und da fehlt halt noch der IBF-Titel von Caleb Plant, den er sich auf jeden Fall auch leicht für ihn in Anführungsstrichen sichern kann. Und dann ist er halt der Ungeschlagene, hat alle Titel vereinigt. Und ich kann schon verstehen, dass das so den Reiz ausmacht, einfach alle Titel zu haben. Auch wenn der Kampf jetzt
Ja.
vielleicht noch deutlicher wird als bei Saunders so. Aber also ich kann es nachvollziehen, dass du den Titel halt auch noch haben willst. Und was ich noch lustig fand, war halt, habt ihr das T-Shirt von Andrade gesehen? Wo
Ja,
drauf stand,
habe ich.
Canelo und
Ja.
Saunders haben Angst, nicht zu boxen.
Ist ja auch durchaus, da finde ich ja was dran, aber das wäre natürlich als Herausforderer jetzt deutlich spannender als Plan, ne?
Ja, aber da geht es halt um strategische
Aber
Sachen und
Andrade ist doch eigentlich ein Superwelter. Also ich glaube jetzt nicht, dass ein Saunders vor dem Angst hätte.
glaube nicht, dass Saunders gegen Andrade gewinnt. Aber
Ich
das
habe ich,
ist.
das habe ich auch nicht gesehen. Ich habe nicht gesagt, dass er Angst vor ihm hätte.
Ja, das ist ein Mittelgewichtler, ne? Das ist kein Problem. Also, das ist ja eigentlich genau die Range, in der sich die anderen beiden aufhalten. Ne? Das ist ja absolut möglich. Und das wäre sicherlich auch ein extrem spannender Gegner. Dann gibt es natürlich immer noch andere Leute, die ungeschlagen sind, aber die halt noch zu unbekannt sind, um dass die jetzt, ja. Ne? Die Kämpfe bekommen, aber wenn Plan einen Kampf bekommt, den kennt ja auch keine Sau. Das
Ja, das stimmt.
ist, dann kannst du
Also
auch.
es ist nicht so gut zu verkaufen wie bei Saunders. Nur Saunders hat ja schon Action gemacht. So. Das war
Ja.
ja, da waren ja auch einige Engländer so in der Halle, natürlich die meisten Mexikaner. Aber das war schon, der polarisiert schon und viele schalten halt auch ein, um zu sehen, wie er verliert. Er ist schon auch so ein Boxer, wo der hat auch natürlich auch viele Fans so, er hat auch viele bekannte Leute, die ihn unterstützen, wie natürlich Tyson Fury und so weiter. Aber auch, er hat sich halt auch immer nicht nur Freunde gemacht und viele schauen ihn auch so wie bei Mayweather dann auch an, um zu sehen, dass er vielleicht auch verliert. Und aber was wir noch erwähnen können, dass es auf jeden Fall 73.126 Zuschauer in diesem Stadion waren, auch nicht alle mit Maske. Ich glaube, hinten die Zuschauer fast alle ohne Maske. Das ist auf jeden Fall irgendwie ein neuer Rekord gewesen von Eddie Hearn. War auf jeden Fall krass, so viele Leute da zu sehen. Es waren echt viele und ich fand diesen Einmarsch echt extrem. Ich weiß nicht, ob euch das so aufgefallen ist. Aber dieser Walk-in, der kam mir ewig vor. Also das muss
Ja.
man erstmal hinkriegen, so als Boxer, der das vielleicht nicht so wie Canelo immer gewohnt ist, zwischen so vielen Fans da Ewigkeiten durchzumarschieren. Das ist, gefühlt hat es 10 Minuten gedauert, ne? Also Saunders hat ja dann auch so gesungen und getanzt. Also das musst du auch erstmal können. Da wären, glaube ich, die meisten Boxer, die nicht so eine Erfahrung haben, jetzt auch wie ein Caleb Plant oder so. Ich glaube, dass das einen schon sehr beeinflussen kann, so von so einer
Kleine
Masse.
Ku Kleine Korrektur, das ist der US-Rekord gewesen. Den hielt bis dato Muhammad Ali gegen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, auf jeden Fall war es, glaube ich, 1978 gewesen für ein Indoor-Event. Und denn ich glaube, die anderen Veranstaltungen in England von Joshua gegen Takam und sowas in Cardiff, die hatten,
Ja,
glaube
die
ich,
hatten mehr.
78.000. Die
Ja,
hatten
das haben
mehr
sie auch
gehabt. Also,
eingeblendet. Aber jetzt unter auch
und
Corona-Zeit ist
in
es halt
Tech,
schon
genau,
krass.
das stimmt. In Texas ist es aber auch so, dass du momentan keine Maskenpflicht mehr hast. Das haben die ja alles aufgehoben. Ob das jetzt richtig und gut ist, steht auf einem anderen Blatt Papier. Die haben wohl, was ich im Vorbericht gelesen habe, bei Spiegel, also im Spiegel stand drin, es gibt keine Maskenpflicht, aber man appelliert daran, doch eine, wenn möglich, anzuziehen. Also es ist einem quasi selbst überlassen.
Ja, deswegen hatten auch eher so die Verantwortlichen oder die ganz vorne saßen, ne, die was mit dem Event zu tun hatten, die hatten Masken auf, das hat man auch gesehen, und die Zuschauer dahinter natürlich dann fast gar nicht mehr so. Aber ja, kann man auch verstehen. Ich meine, die feiern da eine Boxparty. Wenn du in so ein Stadion gehst, wo so viele Leute reinpassen, da gehst du auch nicht hin, um wirklich jede Einzelheit des Boxkampfs zu sehen. Wenn du nicht gerade vorne sitzt, siehst du gar nichts von da hinten. Also es geht da nicht wirklich um den Kampf. Klar, die haben da, glaube ich, einen großen Bildschirm und so, aber ich war auch schon in so großen Stadien und ich kann euch sagen, wenn du da weiter hinten sitzt,
Nichts.
da siehst du überhaupt nichts. Du siehst da so einen kleinen Klitschko, der macht irgendwas und dann fällt vielleicht einer um oder auch nicht. Also das ist halt, du siehst da gar
Ein
nichts.
kleiner Klitschko, ja.
Ja, wirklich, er sieht da richtig klein aus, wenn du ganz oben auf der Pressetribüne irgendwo sitzt. Also das ist, also ich finde, bin da nicht gerade überzeugt von so einer Veranstaltung zu sehen.
Ja.
Also du musst das alles nachher nochmal sehen, da musst du schon danach drüber berichten, obwohl du gar nicht genau die Einzelheiten mitbekommen hast, weil oft gibt es gar nicht diese Leinwand, wo du noch groß was sehen kannst, die ist dann auch noch total weit weg und dann ist es irgendwie, ja, deswegen sage ich, es ist eher wie so eine Boxparty, so ein
Ich frage mich
bisschen.
eigentlich, wie haben die Leute das vor 100 Jahren gemacht, so in den 20ern, wenn Max Schmeling für 100.000 Leuten irgendein Stadion geboxt hat, wo es noch einfach mal keine Leinwände gab?
Da,
Ja,
ich,
da
ich
war es
denke,
auch.
die waren wahrscheinlich, die Amerikaner waren einfach deutlich fetter heute als vor 100 Jahren. Und die waren da wahrscheinlich halbe Größe. Da muss man halt so viel Platz für die gleiche Anzahl Leute.
Ja, aber ist ja so, bei so Massenevents geht es halt auch nicht wirklich darum, dass du da. Das geht darum, dass es das Event zu feiern halt. Es ist halt wirklich bei den meisten da so. Und die gucken sich dann den Kampf eh später nochmal an, weil du kannst es da nicht sehen. Das ist.
Es ist ja auch einfach so, dass so große Fußballstadien oder Footballstadien, die sind ja ähnlich von den Abmessungen, wenn da so ein großes Spielfeld ist für irgendwelche Sportarten, das ist echt nicht gut zum Boxen gucken. Also sowas, ich mag da auch mal immer so Hallen, die irgendwie für Basketball ausgerichtet ist oder von mir aus ein Tennisstadion oder so, das ist deutlich, deutlich angenehmer, weil da kannst du fast von überall okay gucken, aber das ist einfach eine Riesendistanz. Ich meine,
Finde
du
ich auch.
kennst ja selber, wenn ihr mal irgendwie beim Fußballspiel in Dortmund oder in München wart oder irgendein großes Stadion, wo endlich viele Zuschauer reinpassen, wenn du da ganz oben bist, du siehst halt echt nicht viel, ne? Du siehst zwar das ganze Spielfeld so, aber so die Details siehst du einfach viel besser, wenn du irgendwo in der Regionalliga am Spielfeldrand stehst, ne? Das ist doch deutlich, deutlich anders.
Ist
Nur
doch
bei Boxen.
allem so.
Ja.
Selbst wenn du in einem Stadion bist, bei einem Konzert,
Ja, genau.
da ist doch so ein kleines Clubkonzert ist immer intensiver als ein
Ja.
großes Stadionkonzert.
Ja, aber das Problem ist ja, beim Fußball ist ja ganz gut, wenn du diesen Überblick von oben hast, ne? Weil da siehst du ja so bestimmte Sachen, die auch wichtig für das Spiel sind. Aber beim Boxen ist das halt total überflüssig, weil da ist halt immer so einfach so ein Ring in der Mitte. Dann ist da immer gefühlt tausende Meter Abstand, bis die ersten Sitzplätze kommen. Also du sitzt nie so nah am Ring, wie das irgendwie in einer normalen Sporthalle sonst wäre, so wo du direkt am Ring sitzt, sondern da sind dann immer so mindestens 10 Meter Abstand bis zu den ersten Sitzen oder 5. Und dann ist nochmal meistens Abstand und dann ist es halt so weit weg. Also da kann man, also ich weiß nicht, ich bin davon auch kein Fan. Und wenn es offen ist, dann ist die Atmosphäre meistens dann noch schlechter, als wenn es dann indoor ist, also wenn das Stadion offen ist, weil dann ist die Atmosphäre, die geht dann auch so ein bisschen leichter verloren, finde ich. Aber ja, okay, der hat halt so viele Fans, manche Leute haben so viele Fans, die müssen wahrscheinlich im Stadion dann einfach boxen und sie dann die
Ja,
Karten
vor
natürlich
allem, wenn
bekommen.
man das in dem Ding macht, ne, dann verdient man ja ordentlich Geld. Die Ticketpreise werden ja nicht gerade niedrig sein. Und da wird schon einiges an Geld eingenommen worden sein. Und warum sollte man das herschenken und das Ding irgendwie in einer Basketballarena stattfinden lassen vor 20.000 oder 17.000 oder so?
Ja, Alvarez kann doch auch einen Sack Kartoffeln boxen und die Leute
Ja.
schalten ein.
Ja,
Ja,
ist
ist
so.
doch so.
Ja, stimmt. Ja, natürlich. Ja, im Endeffekt schon. Er ist halt ein Boxstar und er ist einfach krass, immer schön zu sehen, auch wenn ich ihn jetzt ein bisschen kritisiert habe. Aber natürlich, so wenn du siehst, wie er seine Schläge da abfeuert, diese zum Körper und so, das ist schon eine Maschine. So, das ist
Schon
halt
Boxautomat, so, ne? Schon eindrucksvoll.
sehr schön, immer anzusehen. Und
Und gefühlt wird er
je,
immer besser, immer stärker,
ja,
finde ich.
das stimmt,
So.
er wird immer besser. Das ist halt auch sehr, sehr auffällig und da kann echt noch einiges kommen, wobei irgendwann gehen ihm die Gegner aus. Das ist ja eigentlich jetzt schon fast so. Da muss er halt wirklich dann überlegen, mal andere Leute zu boxen. Aber ja, auf jeden Fall ist er irgendwie einer, der noch die Leute vor den Bildschirm in die Halle zieht, so, und der die Leute noch interessiert. Und das ist ganz gut, dass man den auch hatte, so irgendwie.
Es mangelt daran, denn ja, bei der Undercard mangelte es auch. Die stand ja vor einer Woche noch nicht mal so richtig fest. Deswegen gibt es ja eigentlich auch so viel Erwähnenswertes nicht. Vielleicht ein Kampf, der vorkam, Elvin Sotto gegen Katsunari Takayama. Ein Kampf im Leichtfliegengewicht. Also diese kleinen Männer in diesem Riesenring, das war schon ein bisschen mit dem großen Referee, also das sah schon ein bisschen wie Kinderboxen, aber das sah schon etwas, ja, besonders aus, so, ne? Und da tut man sich dann manchmal auch schwer, sich für die kleinen Gewichtsklassen zu faszinieren, wenn in so einem Setting, weiß ich nicht, das wirkt einem, wenn da so 1,50 bis 1,60 Menschen da sind, das ist manchmal so ein bisschen, ja, schwierig. Auf jeden Fall, Soto verprügelte den guten Takayama nach allen Günsten und ja, dann endet es im TKO in der 9. Runde. Kieran Conway verlor durch Split Decision gegen das senegalesische Talent Suleiman Cissokho, den ja doch jemand ist im Superwelter, den man, hatten wir doch schon mal erwähnt, den man zumindest im Auge haben sollte. Ich hoffe, Saunders hat ihn auch in beiden Augen, kann er ihn demnächst noch sehen. Aber ansonsten, ja, vielleicht noch Heavyweight-Talent Frank Sanchez gewann durch Entscheidung in der 6. Runde gegen Nagi Aguilera. Ist vielleicht noch erwähnenswert. Der gute Frank Sanchez ist auch jemand ist, den man zumindest im Auge behalten muss im Heavyweight. Ansonsten, ja, war es das eigentlich mit der Card, so dass wir jetzt zur Vorschau kommen.
Vorschau auf kommende Kämpfe.
Und da gibt es am Samstag, den 15. Mai, eine Veranstaltung in England, ausgerichtet von Eddie Hearn in der schönen Manchester Arena, wo ja gefühlt ja, fast wöchentlich Kämpfe stattfinden, aber schon recht häufig. Lerone Richards trifft dort auf Giovanni De Carolis, einen alten Bekannten. Ja, Lerone Richards ist auch jemand nicht gerade mit viel Punching Power gesegnet. Trifft er auf Carole, De Carolis, also es wird einfach wahrscheinlich im Punktsieg enden. Im Cruisergewicht Tony McGrathy gegen Alexander Yue. Ja, und dann noch vielleicht im Superbantam Kamalia Fight gegen Jason Cunningham. Aber das sind alles, es ist keine besondere Card, das kann man sich angucken, aber es ist jetzt so. Ja, nach diesem Box-Highlight von Alvarez gegen Saunders ist das natürlich ein bisschen überschaubar. Dann gibt es noch eine Veranstaltung auch am Samstag auf Showtime im Dignity Health Sports Park in Carson, California, wo ja auch häufig Kämpfe stattfinden im Super-Bantamgewicht. Brandon Figueroa, ein wirklich hübscher Junge, nennt sich auch The Heartbreaker, trifft dort auf Luis Neri, ungeschlagener Mann. Ja, sieht zumindest von der Ansetzung relativ vielversprechend aus. Das könnte ein durchaus netter Kampf werden.
Der ist 24, der sieht aus wie 12.
Ja, deshalb will ich ein Herzensbrecher, ne?
Verstehe ich. Also mir wird auch gerade warm ums Herz.
Ja, das sieht aus wie so ein netter Junge von nebenan. Ja, keine Ahnung, ne? Auf jeden Fall, ja. Wenn ihr auf Herzensbrecher steht, guckt euch den Kampf an. Ansonsten ist es einigermaßen überschaubar, was da stattfindet am Wochenende. Da müssen wir dann auf die nächsten Wochen noch ein bisschen warten. Da wird es dann wieder spannender. So, das ist das schon war mit der Vorschau. Kommen wir zu den Fragen.
Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie.
Was für Fragen ereilten uns denn dort, Samira?
Ja, einmal von Kim auf Facebook. Wer gewinnt? Chris Eubank Jr. versus Gennady Golovkin. Was glaubt ihr?
Um
Wann?
das, ja, um das kurz zu beantworten, Golovkin.
Ja, er hat jetzt nicht geschrieben, ob es in der Prime ist oder jetzt, aber ich gehe mal davon aus, dass es jetzt ist, wahrscheinlich.
Ja, ich
Ja,
würde beides.
dann würde ich immer noch mit Golovkin gehen.
Ja, ich glaube, da sind wir uns dann einig. Da habe ich schnell beantwortet. Also
Kein,
sind wir
kein.
alle, gehen wir mit Golovkin.
Ja, netter
Ich
Kampf,
vermute
also
mal
sollen Sie mal.
aber mal eher Punktsieg. Also Golovkin geht jetzt schon ein bisschen die Puste aus.
Ja. Der vor ein paar Jahren hätte vielleicht, genau, wie so, vielleicht vorzeitig gemacht, aber so glaube ich nicht, dass der größere Probleme hätte mit Eubank.
Ja, da sind wir uns einig. Ja, dann kann ich noch mal die nächste Frage vorlesen von Detlef auf YouTube. Welchen bekannten Boxer der Vergangenheit würdet ihr in seiner damaligen Prime gerne gegen die heutigen aktiven Champions sehen? Zum Beispiel Muhammad Ali versus Tyson Fury oder Henry Maske versus Dimitri Bivol. Und wie würden diese Kämpfe ausgehen? Also irgendein, ja, oder Muhammad Ali gegen Tyson Fury. Wenn ich mir das schon vorstelle, muss ich irgendwie lachen, weil irgendwie das beides im Ring zu sehen, ist irgendwie komisch. Die
Ich
Vorstellung ist komisch.
würde mich schon allein auf die Pressekonferenz freuen.
Boah, was ist das für ein physischer Unterschied? Das ist extrem.
Ja.
Das ist wirklich, also.
Also interessant wäre zum Beispiel Riddick Bowe gegen Anthony Joshua. Das wäre sehr interessant und es lägt nämlich auch gar nicht so weit auseinander. Und jeweils Prime wird, dann würde ich sogar sagen Riddick Bowe, weil der halt einfach fressen konnte ohne Ende. Das wäre auf jeden Fall ein interessanter Kampf. Interessant fände ich auch Alexander Usyk im Cruisergewicht gegen Evander Holyfield im Cruisergewicht. Und oh, zwei Kämpfer noch der Vergangenheit, die ich aber, also beide sind aus der Vergangenheit, die interessant wäre, wäre Rocky Marciano gegen Mike Tyson.
Oh, ja, das wäre auch ein krasser Bombenkampf.
Aber glaubst du, dass der wirklich eine Chance hätte?
Welcher?
Der Marciano Rocky.
Buh, hinten raus, ja. Denn Marciano war darauf vorbereitet, 15 Runden zu gehen. Und der konnte fressen und der hatte Mumm und der ging auch rein. Und Tyson ist schon K.O. gegangen, in Marciano nicht. Aber natürlich liegt da natürlich physisch einiges zwischen, da gebe ich dir natürlich auch recht. Puh. Ja, gut, ich würde dann schon vielleicht eher mit Mike Tyson gehen. Einfach wegen der Physis.
Ja, ich denke auch. Ich persönlich, vielleicht stecke ich da auch zu wenig drin, aber ich mit dem Marciano weiß ich nicht, ob der so die Chancen hätte gegen die heutigen Leute.
Der Mann ist 1,80 Meter und wog 85 Kilo. Da kommst du heute nicht mehr mit weit.
Ja, aber gibt's einfach schon. Ja, unglaubliche Kämpfe so, ne? Ich keine Ahnung, frag nur Alvarez, wenn alles, was so irgendwie in der La Range, weiß nicht, Welter bis Light Heavy ist, wäre natürlich fantastisch, ne? Irgendwie so ein junger Roy Jones oder die ganzen Könige aus den 80ern im Mittelgewicht, da gab es ja auch übelste Gestalten. Das wäre natürlich irgendwie schon ja, sehr attraktiv, ne? Aber es ist halt wie immer leider nicht immer so möglich, so weil ich meine, das ist ja im Boxen so, du hast ja halt keine Vergleichs, ist ja kein Sport, den du mit Zahlen belegen kannst. Sag ich sage immer so oft, beim 100-Meter-Lauf weißt du einfach, wer der Beste aller Zeiten ist, weil der hat einfach die schnellste Zeit gelaufen. Das kannst du ja im Boxen gar nicht so sagen. Deswegen sind ja immer so Vergleiche so schwer, so. Ich persönlich sehe zum Beispiel wahrscheinlich auch die 90er stärker an als das heutige Heavyweight, aber das kann man natürlich nicht belegen. Ne? Das ist natürlich immer, je nachdem, welche Fanbrille man aufhat, oft auch, dann urteilt man dann im Sinne seines Kämpfers oder seiner Favoriten, egal in welchem Zeitalter die jetzt waren. Aber die ganzen All-Time-Greats wären natürlich aus der Vergangenheit wären natürlich immer spannend, gegen die heutigen Leute. Auch wenn ich mir den Ali so angucke, ich denke schon, dass der nicht vollkommen chancenlos wäre gegen die heutigen Leute, weil der war schon abnormal auch, ne? Genau wie Tyson halt. Ich glaube, viel besser geht's nicht. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das heute irgendwie der Joshua oder so gegen Tyson wirklich gewinnen würde. Es kann natürlich sein, aber gegen den Prime Tyson oder einen Prime Bow, die würde ich doch irgendwie da noch drüber ranken. Aber das ist halt immer, auch, finde ich, extrem viel so eigene Interpretation, wie man das so sieht.
Auf jeden Fall.
Ja, dann gehen wir mal weiter. Ich glaube, ihr habt ausführlich einige sehr geile Kämpfe genannt, die sehr spannend wären.
Aber könnte man Stunden drüber
reden.
Ja, darüber
können wir eine ganze Folge drüber machen eigentlich. Deswegen, ja, wir haben noch ein paar mehr Fragen, und zwar von Blue in Tea auf YouTube. Könnte es zu einem Kampf zwischen Naoya Inoue und Vasyl Lomachenko kommen? Wenn Inoue weiter hochgeht, ist er bald im Federgewicht und Lomachenko mal im Federgewicht kämpft. Also Lomachenko boxt gerade im Leichtgewicht bis 61,235 Kilo. Inoue boxt im Bantamgewicht aktuell, also bis 53,53 Kilo. Also da liegt schon ein bisschen was zwischen. Und das Federgewicht wäre halt bis 57,15 Kilo, wenn sie sich darauf einigen würden. Aber ich würde immer sagen, dass der, der aus einer schwereren Gewichtsklasse kommt und dann ein bisschen runtergeht, da eigentlich immer leichte Vorteile hat, oder? Also was meint ihr? Also ich weiß es nicht, weil wenn jemand so physisch eigentlich gerade so bei 53, also der Unterschied ist ja schon mal krass eigentlich, erstmal so, ne? Also 61 und 53 Kilo ist halt schon ein Unterschied. Natürlich können sich beide irgendwo in der Mitte treffen, aber generell würde ich sagen, dass Lomachenko da bessere Karten vielleicht hat, wenn die sich da treffen würden.
Ja, aber das ist halt die Frage, wie weit ihn das schwächt, weil wenn man sich den Typ so anguckt, so viel Körperfett ist da nicht zu sehen, was man da irgendwie verlieren könnte, um groß runterzugehen. Ne?
Ja, das auch, ja, genau. Was will er auch verlieren, ja, frage ich mich auch.
Ich weiß, also wenn man das zu extrem betreibt, das Runtergehen, dann schwindet, geht die Leistungsfähigkeit natürlich auch sehr deutlich runter.
Siehe Kovalev.
Ja, da gibt es eigentlich relativ wenig Beispiele, wo das Runtergehen, das extreme Runtergehen irgendwie mit Erfolg gekrönt wäre. Also ich kenne keine. So minimal in Untergewichtsklassen sicherlich mal möglich, aber dass der jetzt Lomachenko groß runtergehen kann noch, glaube ich fast gar nicht, weil der wird sich ja auch mehr Muskelmasse draufgepackt haben, so ein bisschen zumindest. Und da noch irgendwie runterzugehen, glaube ich, ist echt, echt schwer, da ohne noch mehr an Leistung zu verlieren. Und Inoue ist natürlich ein beeindruckender Kämpfer, ne? Aber ich meine, Lomachenko hat jetzt einfach verloren gegen Lopez und das recht doch deutlich. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich zu dem Kampf kommt. Aber wer weiß, ne? Ich meine, Inoue ist natürlich jemand, ja, der extrem eindrucksvoll ist. Ne? Es ist nicht unbedingt meine Gewichtsklasse, aber der Typ ist natürlich schon ein verheerendes Monster, ne? Der bis jetzt einfach alles absolut zerstört hat. Ne? Das muss man natürlich klar sagen. Und boxerisch ist er natürlich auch, ja, sicherlich einer der Besten der Welt, ne? Ohne jede Zweifel. Aber ich sehe das nicht. Also der Unterschied ist doch ein bisschen groß.
Du meinst, sei denn, gar nicht zusammen so. Ja, also ich glaube auch nicht, dass es zu diesem Kampf kommt, aber ja, du hast schon recht, so mit Lomachenko, dass es halt auch für ihn unmöglich sein könnte, dieses Gewicht auch im Federgewicht überhaupt zu bringen, weil wenn er jetzt schon bis aufs Letzte austrainiert ist, weiß man ja nicht, aber es sieht auf jeden Fall so aus, dann stimmt, könnte er auch sehr viel Kraft dann verlieren. Natürlich ist er 5 Zentimeter größer, das würde auch für Lomachenko ein bisschen sprechen, aber man weiß halt auch nicht, ob Inoue dann vielleicht auch an Schnelligkeit verliert, wenn er jetzt ein paar Kilo drauflegt, so, keine Ahnung, vielleicht wird er dann auch noch mehr Power entwickeln. Ich meine, er hat ja schon eine K.O.-Quote von 85%. Ja. Ist schwer zu sagen, natürlich, ich weiß es nicht, ich finde es auch wirklich schwer vorauszusehen, weil man einfach die körperlichen Voraussetzungen der Fighter nicht so richtig kennt. So, man weiß nicht, ist Inoue gerade in seinem perfekten Gewicht und das ist das Beste, was es für ihn gibt, so, oder kann da noch so viel kommen, will er noch so viel raufpacken und so. Manche können vielleicht auch gar nicht so viel raufpacken oder sehen dann gar nicht mehr so gut aus. Kann auch sein, also man weiß ja gar nicht so, aber ja. Natürlich ist er noch ungeschlagen in 20 Kämpfen, 17 durch K.O. Ist auf jeden Fall ein krasser Kämpfer. Ich meine, man kennt ihn ja auch noch aus der World Boxing Super Series, ne? Da hat er, glaube ich, gegen Donair geboxt, Nonito Donair. Natürlich ist die Gewichtsklasse, glaube ich, insgesamt so ein bisschen unterrepräsentiert, weil es einfach, ja, super Bantam, diesem Gewicht so 50 Kilo, 53, 51, ist halt wirklich nur was für extreme Boxfans und ist gerade so in Europa jetzt nicht so, sagen wir mal so, gehypt, weil einfach die europäischen, weil der Durchschnitt der Europäer einfach nicht diese Gewichtsklasse ist. So viele nicht. Klar, Lomachenko schon so, aber sind halt sehr wenige Ausnahmen, sondern natürlich eher Asiaten, so sehr oft in diesen Gewichtsklassen, auch gerade bei anderen Sportarten so. Muay Thai oder so. Sie sind halt meistens auch nicht so groß. Aber
Ja.
ich bin jetzt auch eher so, dass ich mich auch eher so für schwerere Gewichtsklassen begeistere, was natürlich gar nicht zu vergleichen ist mit dieser Technik, die man dann bei diesen schnellen Leuten sieht. Also ich
Nein.
weiß nicht, was Robert da, ich meine, Robert, guckst du so in leichten Gewichtsklassen wahrscheinlich auch nicht so viel, ne?
Boah, also eigentlich geht es bei mir auch erstmal ab Weltergewicht los. Also alles, was da drunter ist, da muss ich mich aber auch schon richtig catchen, dass ich sage, ich schalte ein. Und das wäre halt dann zum Beispiel Leute wie ein Lomachenko.
Ja, genau.
Ah, oder wenn Teofimo Lopez jetzt gegen Davis kämpfen würde oder sowas.
Ja.
Das sind natürlich wunderbare Kämpfe. Aber diese kleinen Gewichtsklassenkämpfer, also immer wenn ich solche Leute sehe, immer wenn ich Boxer sehe generell, dann denke ich mir, mein Gott, wie klein die sind. Das ist ja irre. Und das denke ich selbst bei Leuten irgendwo im Cruisergewicht oder so, denke ich mal, mein Gott, sind die eigentlich klein, wenn man die so sieht, ne? Und klar, die sind aus Stahl, ne? Die Muskeln sind alle da und so. Aber das sind wirklich extrem kleine Menschen und ja, die bewegen sich halt auch, deswegen auch können die sich auch so filigran
Ja.
bewegen und so elegant. Das sind halt Tänzer so, ne? Wenn man Lomachenko sieht, das ist halt ein Tänzer so. Es ist Wahnsinn, wie beweglich die Typen sind und was sie können, das ist schon eindrucksvoll. Aber ja, aber ich sehe den Kampf nicht kommen. Ich glaube, Inoue kann schon höher boxen, weil die Sprünge der Gewichtsklassen sind ja echt klein. Das sind ja oft nur 2 Kilo, wenn überhaupt, ne? Da kann er sicherlich
Ja.
schon mal noch 2, 3 hochgehen. Das ist sicherlich noch möglich, aber irgendwann ist dann auch die Limitation, ne? Wenn der Frame dann nicht so für da gemacht ist. Und muss man auch gucken, wie das sich so entwickelt. Ne? Ich denke, da kann man auch nicht so ein Pauschalurteil treffen. Es gibt einfach Leute, die sind breit gebaut, die können da auf jeden Fall drauf packen und verlieren dabei auch nicht groß an Speed und Beweglichkeit und so. Und manchen gelingt es nicht. Und das ist schwer dazu sagen, wie dominant er auch noch jetzt irgendwie im Feder wäre oder so. Aber
Ja,
ich
das geht ja
denke,
noch,
sieht
Feder,
gut
ne?
aus, ja.
Feder würde für ihn wahrscheinlich noch
Ja, ich will kein
einigermaßen
Problem,
klappen, weil
glaube
von
ich.
53 zu 57, aber ich meine, wenn der jetzt in Lomachenkos Gewichtsklasse boxen würde, bei 61, das wäre schon ein krasser. Also da wüsste man nicht, ob der das so schnell hinkriegt, weil das ist ja, also das ist schon dann ein großer Unterschied. Aber ja, ich glaube auch eher nicht, dass es zu dem Kampf kommt. Ich weiß nicht, das sieht für mich auch überhaupt nicht danach aus. Aber trotzdem auf jeden Fall spannende Frage. Dann kommen wir mal zur nächsten Frage von H1 Music. Den kennen wir auch schon, der hört uns ja auch immer. Liebe Grüße. Wie kommt es, dass manche Boxer einen Kampf pro Jahr machen und Canelo, der es nicht nötig hätte, 3 Fights in 5 Monaten macht? Ich finde, dem sollte man dafür einen Orden verleihen. Sind die anderen alle faul oder woran liegt das? Klar, nach einem harten Kampf verstehe ich eine Pause, aber sonst könnte ein Boxer doch locker 3-mal im Jahr boxen, oder? Liebe Grüße und macht weiter so.
Ja,
Die
würde ich
Frage
sagen.
beantwortet sich einfach. Der letzte Kampf war Avni Yildirim. Das war für den lockere Sparring. Der hat ja noch nicht mal wirklich geschwitzt. Davor hatte der den runtergehungerten Smith gehabt. Oder mit Gewicht, also gewichtgedrückten Smith gehabt. Also da hat er sich auch nicht großartig verausgaben müssen. Dann kannst du natürlich auch 3-mal im Jahr boxen.
Ja, und jetzt auch der Kampf wird ihn jetzt auch nicht groß ja, einschränken, in Kürze wieder zu kämpfen. Also ich hätte jetzt keine Bauchschmerzen, wenn Alvarez irgendwie in 2 Monaten wieder kämpfen würde. Also finde ich jetzt, würde mich nicht schocken. Ich finde es auch immer schön, wenn Boxer aktiv sind und kämpfen. Weil dieses einmal im Jahr, das ist einfach so, und ich glaube auch nicht, dass es einem Boxer wirklich gut tut in seiner boxerischen Entwicklung, wenn er immer so lange Pausen hat. Und da muss man natürlich auch eine Menge Disziplin so an den Tag legen und sich trotzdem weiter vorbereiten, trotzdem weiter zu verbessern und so. Und irgendwie finde ich es doch, glaube ich, für den Sportler auch besser, in der Entwicklung auch sportlich um sich weiterzuentwickeln. Ist natürlich, wenn du jetzt so brutalste Schlachten hast oder so, davon viele hat niemand im Tank, aber so solche Kämpfe, glaube ich, ist absolut kein Problem, wo du jetzt nicht so übers Limit hinausgehst, dann kannst du auch oft, sehr oft kämpfen im Jahr. Sieht man ja auch bei den Leuten, die auch Wettkämpfe machen, die boxen ja auch ständig oder dem Sparring machen die auch ständig was. Es ist nicht so das Problem, wenn die Gegner nicht so stark sind oder man im Fall von Alvarez so überlegen ist, dann kann man das natürlich auch machen. Und natürlich verdient das irgendwo Respekt, weil mir geht das auch manchmal echt auf den Keks, wenn Leute so jahrelang oder 1,5 Jahre mal wieder nicht geboxt haben und dann das auch immer als Ausrede, dann sag, ah, ich war so inaktiv und klar, aber dann trotzdem wieder das nächste Mal wieder ein Jahr später kämpfen oder so. Es ist ja ein bisschen nervig, ja. Weil, klar, jetzt durch Corona, aber es verlangsamt einfach so die Kampfkonstellation, ne? Also wenn das schneller gekämpft würde und mehr, dann kämen auch schneller andere Kämpfe zustande. Das wäre natürlich im Sinne der Boxfans auf jeden Fall.
Wobei man natürlich auch sagen muss, es ist natürlich auch immer eine Geldsache, wie alles so auf der Welt. Das ist natürlich so ein
Ja.
Canelo, der perfekte Verträge hat und Geld verdienen möchte, auch quasi für ihn manchmal sehr leicht sehr viel Geld verdienen kann, wenn er gegen Leute antritt, die für ihn kein großes Risiko sind. Warum sollte man das? Das nimmt er natürlich auch mit. Also das ist ja ganz klar, das würde jeder dann mitnehmen. Genauso wie so ein Joshua, der wird auch eher darauf angelegt sein, so mindestens zweimal im Jahr zu boxen, so wenn es geht oder so. Aber wenn man jetzt gerade so auf die deutsche Boxlandschaft schaut, dann ist es halt schon ein ganz anderes Problem. Das liegt halt auch nicht unbedingt daran, dass die Leute faul sind. Klar, manche haben vielleicht Angst, dass sie sich irgendwie eine unnötige Niederlage einkassieren oder so, weil sie gerade nicht irgendwie auf dem besten Niveau irgendwie vom Training sind, aber meistens liegt es einfach daran, dass es einfach kein Geld gibt, um diese Veranstaltung zu finanzieren und dass die meisten dann ihr eigenes Geld dafür aufwenden müssen, wenn du jetzt keinen großen Promoter hast. Und selbst die müssen auf ihr Portemonnaie achten, auch SES oder so, die müssen ja auch gucken, wann veranstalten wir wieder, was können wir uns da leisten und wie finanzieren wir das. Und so jemand wie jetzt Mahmoud Shah oder so, der dann größtenteils selbstständig ist, eine Kooperation mit EC Boxing hat, aber bestimmt auch viel selbst macht, der muss dann auch viel selbst bezahlen und muss dann mit Sponsoren gucken, wie das zu finanzieren ist. Und deswegen finden da auch so selten Kämpfe statt oder werden verschoben, weil das finanziell einfach sich dann für die nicht lohnt, quasi, die auch sehr viel, also wenn du einen guten Gegner boxen willst, selbst wenn du einen schlechten Gegner boxen willst, musst du ja da erstmal viel Geld investieren. Du musst den Gegner bezahlen, du musst die Fahrtkosten bezahlen, du musst das Team, also den Raum so, also selbst so einen Ort zu buchen, kostet ja schon einiges, ne? Gerade wenn da mehrere Zuschauer reinpassen, was jetzt in Deutschland eh nicht möglich ist. Aber ich würde sagen, in Deutschland ist es halt auch aktuell gerade auch eine sehr große Geldfrage einfach.
Und bei den großen Fights ist halt oft die Frage, dass die Boxer halt drauf lauern, auf die großen Paydays, aber und da auch nichts unbedingt immer riskieren wollen.
Ja, genau.
Gut, ja, vielleicht ist auch sonst noch kein Markt für so viele Kämpfe da, das weiß ich nicht, aber ich denke, wenn die Qualität der Kämpfe gut ist, dann sind die Fans halt da, ne? Dann kommen die einfach. Gut, das wäre es dann soweit gewesen mit den Fragen. Kommen wir zu den News.
Box-Podcast-Nachrichten.
Was hast du denn da so Schönes zusammentragen können, Samira?
Ja, in der Bild war zu lesen, dass Marco Huck mal wieder auf Trainersuche ist. Und zwar ist diesmal im engeren Kreis Georg Bramowski, also der Assistenztrainer von Uli Wegner. Ich meine, die kennen sich ja dann auch schon sehr gut. Er war ja zuletzt im Liechtensteiner Boxstall von Pit Gleim, ist da, glaube ich, auch aus Berlin dann hingezogen, was dann ja ziemlicher Reinfall war. Und hat jetzt wahrscheinlich auch dann nicht wirklich so schnell einen neuen Job gefunden, hat derzeit wahrscheinlich auch Zeit und könnte sich bestimmt auch vorstellen, in seine Stadt nach Berlin wieder zurückzukommen. Deswegen liegt das wahrscheinlich nah. Aber das Management wollte sich nicht weiter dazu äußern. Und ansonsten sollte Hook ja die ganze Zeit oder war Hook der Pflichtherausforderer von Joe Joyce, der aber irgendwie jetzt andere Pläne hat, gegen andere Leute boxen möchte, ist für ihn nicht mehr interessant. Also da zu diesem Kampf wird es auf jeden Fall, denke ich mal, nicht mehr kommen. Und ja, weiß man nicht. Ist ja auch so bei Marco Hook, aber der boxt halt auch nicht so viel. Weiß man nicht, gegen wen er wann boxt, wer sein Trainer wird, ob er überhaupt einen braucht. Muss man sehen, was da noch bei rauskommt.
Brauchen tut der einen.
Ja, aber für sich gefühlt, ja, weil manche
Ja.
denken, sie können halt. Ich meine, Chris Eubank hat, glaube ich, auch ganz lange alleine trainiert. So, manche Leute denken, dass sie sich alleine genauso gut vielleicht trainieren können wie mit jemandem, der sie ein bisschen anspornt. In
Das
Arsch
bezweifle ich
tritt.
einfach mal.
Ja, ich auch, aber.
Ja, und gefühlt ist Hucks Karriere für mich mehr oder weniger halt gefühlt eh vorbei. Die Leistungsfähigkeit, finde ich, ist nicht mehr so wirklich gegeben. Und wen ihr jetzt als Trainer hat, glaube ich, das ist auch relativ egal. Meine persönliche Meinung, aber ich glaube nicht, dass wir boxerisch da noch viel, viel von ihm erwarten können. Ich kann mich irren und er kann jetzt irgendwie in ein Skillbecken fallen, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass er nochmal irgendwie groß was reißen wird.
Ja, ansonsten wurde bekannt gegeben, auch auf Bild Plus war zu lesen, dass Patrick Wojcicki im WM-Final Eliminator der IBF gegen den Brasilianer Esquiva Falcao antreten wird, aber es wurde noch kein Termin genannt. Wojcicki ist ja quasi Ex-Sauerland, also New Wasserman Boxing Boxer. Also wird man sehen, wann da das erste Event mit auch ein paar deutschen Namen geplant ist und wo das sein wird. Wahrscheinlich im Ausland, denke ich mal. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie jetzt gleich in Deutschland unter diesen Umständen gerade irgendwas machen wollen. Die haben ja auch immer gesagt, dass sie in England was veranstalten wollen im Sommer mit Chris Eubank im Fußballstadion. Mal sehen, ob es dazu kommt. Und der Gegner von Agit Kabayel wurde bekannt gegeben. Am 5. Juni 2021 boxt Kabayel im Schwergewicht gegen Kevin Johnson. Ist ja auch ein alter Bekannter.
Ja.
Ja.
Zappalot.
Zappalot.
Reißt euch wahrscheinlich auch nicht vom Hocker.
Nee, ich meine, gut, er hat ein paar Boxeck-Punkte, die sich der Kabayel holen will. Der ist ein bisschen aktiv. Ja. Der wird wahrscheinlich auch nicht so teuer sein, der Kingpin. Von daher, ja, ob der jetzt hinkämpft oder nicht, ich glaube nicht, dass ein großes Problem darstellen wird.
Nee, der hat jetzt mal gleich einen Hype gekriegt, ne, weil der Hernandez da irgendwie vorzeitig besiegt hat zuletzt, aber davor hat er auch alles verloren, ja.
Ja, ein Problem hat vielmehr Tom Schwarz, der eine Geldstrafe erhalten hat für die Beleidigung eines Polizisten. Ja, ich weiß nicht, das passt irgendwie so ins Bild, was man von ihm zuletzt hatte, so unschön, unschön. Aber auch da ist das Boxerische nicht so gegeben und alles andere offensichtlich auch nicht so. Von daher, ja, ist vielleicht zumindest nur eine Erwähnung wert, weil ich glaube nicht, dass wir uns sportlich nochmal groß über Tom Schwarz unterhalten, es sei denn, der ja, kämpft nochmal irgendwie als Journeyman oder so, aber dass der boxerisch noch irgendwas kommt, ich kann es mir schwer vorstellen.
Oder er steigt mit Marco Hull in das Skillbecken.
Das kann sein. Wenn es denn sowas gibt, ne, aber musste man mal. Nein, aber das ist einfach. Ansonsten vielleicht noch erwähnenswert, die großartige Petco Boxing Promotion veranstaltet in Belgrad mit Nick Hanning. Freust du dich darauf, Samira?
Ja, ich finde erstmal den Ort irgendwie sehr ungewöhnlich, weil ja, weil Nick Hanning ist ja eher so, hat immer in Berlin zuletzt geboxt oder kommt auch aus Brandenburg, glaube ich, ja. Und ist ja dann sehr weit von ihm entfernt, dann in Serbien zu boxen, so gerade als Hauptkämpfer. Ich glaube, gegen den Letten Ralfs Vilkans, kenne ich jetzt nicht, aber kann man sich mal angucken. Ja, ist mal was Neues. Ich denke mal, das hat bestimmt auch mit den Corona-Sachen zu tun, dass man da dann wahrscheinlich leichter so ein Event auf die Beine stellen kann. Und ja, sonst hat Petco ja auch noch nicht so oft. Er hat nicht, auf jeden Fall nicht oft im Ausland was präsentiert. Man kann dann, glaube ich, dann auch auf verschiedenen Plattformen sehen, was da alles angezeigt wurde. Da müssen wir gucken, was dann am Ende wirklich dabei rauskommt. Auf jeden Fall wird man das in Deutschland auf verschiedenen Kanälen zu sehen bekommen. Nick Hanning finde ich immer spannend, guter Kämpfer, werde ich mir bestimmt angucken.
Genau. Und erwähnenswert natürlich noch, dass das natürlich nur mit freundlicher Unterstützung von Oktoberfest Dubai. Sponsor KAIF, Yoda Security Service Pappenberger und zur Ritze und Bambi zustande kommen kann. Ja, so steht es da in der Meldung. Jod, liebe Hörer, das wäre es soweit gewesen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und danke für eure netten Fragen. Wenn ihr mehr Fragen habt, dann stellt sie uns gerne. Ansonsten liked uns, teilt uns, ja, empfiehlt uns weiter oder gibt es sonst noch irgendwas zu sagen, was wir loswerden müssen.
Ja. Und lasst ein Abo bei YouTube da.
Ja, ganz wichtig, wir brauchen auf jeden Fall viele Abonnenten. Macht auch irgendwelche Konten für eure Mütter, Väter, heute ist der Muttertag, Muttertagsgeschenk an YouTube-Konto mit Abo von Box Podcast. Ich hoffe, ihr habt was Besseres. Nein. Ja, auf jeden Fall. Wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn ihr uns ein Abo da lasst, auch uns weiterempfehlt, auch unsere Folgen vielleicht mal per Link weitersendet und uns weiter auch immer Fragen stellt. Das war jetzt echt top.
Genau. Und außerdem haben wir nettes Feedback erhalten, unter anderem vom netten Christopher. Danke für deine Mail. Es ist ja auch so, wenn ich persönlich Podcasts höre, dann oder von anderen Bereichen, dann ist es so, dass ich mich eigentlich nie bedanke. Oder irgendwie sage, boah, das ist gut oder so. Das nehme ich immer so als Konsument, als selbstverständlich und gegeben hin. Aber es ist ja so, dass zumindest wir für unseren Podcast, wir verdienen ja keinen Cent, sondern wir bezahlen ja nur und haben Arbeit damit. Und das ist ja doch immer schon eine Menge, was man da tun muss. Gerade wenn man das jede Woche macht, ist das nicht so ohne. Und ja, von daher, danke für die Mail. Danke, dass du es so siehst. Und ja, ansonsten, liebe Hörer, bis zur nächsten Woche. Servus.
Adios.
The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Box Podcast.de.